Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Alstertal. Mein Name ist Kaspar Welten und heute geht es mal wieder um ein Geschichtsthema. Es geht um die sogenannten Napolas. Napola ist die Abkürzung für eine nationalpolitische Lehranstalt. Sie waren die Eliteschulen in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Hauptaufgabe dieser Schulen war, Zitat, die Erziehung zu Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat. Die Schüler sollten die kommende Führungsschicht Deutschlands bilden. Bis zum Kriegsbeginn dienten die Napolas als politisch akzentuierte Eliteschulen. Während des Krieges entwickelten sie sich dann zunehmend zu Nachwuchsschulen für SS und Wehrmacht. Um einen Eindruck von diesen Napolas zu bekommen, hört ihr gleich den Trailer zu Dennis Ganses Spielfilm Napola, in dem Tom Schilling und Max Riemelt ihren Durchbruch als Schauspieler feierten. 2004 erschien der Film. Er erzählt von der Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen während ihrer Ausbildung in einer solchen Anstalt. Dennis Gansel, der Regisseur, arbeitete in die fiktive Handlung Erlebnisse seines Großvaters an einer solchen Schule ein.
Wenn der Endsieg erst einmal gekommen ist, werden wir jede Menge Gauleiter brauchen. Und da meine ich Washington, Moskau, London oder Kapstadt.
Mit diesen Leuten haben wir nichts zu schaffen, hast du mich verstanden?
Ich könnte auf eine Schule gehen, eine ganz besondere. Wenn du damit fertig bist, dann gehörst du zur Elite und brauchst dir keine Sorgen mehr zu machen.
Zögerliches Denken ist in diesen Zeiten nicht angesagt.
Unsere Körper gehören nicht mehr uns allein, sie gehören der Gemeinschaft.
Lieber Vater, deine Unterschrift für die Erlaubnis habe ich gefälscht. Wenn du mich aus der Schule holst, werde ich verraten, was du über die Napola gesagt hast.
Albrecht.
Und Friedrich.
Willst du am Wochenende mit zu uns nach Hause kommen? Mein Vater feiert Geburtstag.
Schöngeister können wir nicht gebrauchen.
Meine Mutter sagt mir immer, dass sie beide alles großartig finden, was ich schreibe. Dabei lesen sie es noch nicht mal durch.
In diesem Moment musst du alles Menschliche aus dir raustilgen. Das ganze anerzogene Mitleid und die ganze falsche Scham.
Als wir gestern loszogen, um die Gefangenen zu finden, kam ich mir wieder vor wie dieser kleine Junge, der die Welt vor dem Bösen retten will. Doch als wir zurückkamen, da war mir klar geworden, dass ich selbst Teil des Bösen bin, vor dem ich die Welt immer bewahren wollte.
Das war sehr mutig von dir.
Ich habe mir geholfen.
Sonst hast du dabei an niemanden gedacht, oder?
Blöder Engels!
Jetzt geht's um deine Zukunft.
Ich hab Angst.
Am Donnerstag war nun ein Zeitzeuge im Gymnasium Alstertal. Sein Name Carsten Puttfagen. Er war als Schüler an einer solchen Napola. Carsten Puttfagen ist mittlerweile 93 Jahre alt, aber noch sehr rüstig.
Ich bin geboren im Dezember 1931 in Hamburg geboren, bin in Wandsbek groß geworden und bin in Wandsbek auch eingeschult worden 1938 und bin da im Kriege auch gewesen in Wandsbek, habe in die Luftangriffe in Hamburg miterlebt. Ich bin 1942 auf die Matthias-Claudius-Oberschule in Wandsbek gekommen. Und in den Angriffen 1943 bei den Luftangriffen ist die Schule zerstört worden. Und Wandsbek ist zum unbeschulten Gebiet erklärt worden. Das heißt, es gab da keine. Das nächste, was für mich in Frage kam, war die Oberschule in Ahrensburg. Ich bin dann aber gekommen auf ein Internat, das Landschulheim am Solling in Holzminden an der Weser. Das war ein Internat freien Träger und nur für uns Schüler und für meine Eltern überraschend nach den Weihnachtsferien 1943, also zu Beginn des Jahres 1944, als wir zurück aufs Internat kamen, erfuhren wir, dass die Schule inzwischen von der Partei übernommen worden ist.
Okay, das war dann also eine Napola-Schule?
Es war eine Art Napola, also es war eine, ich weiß nicht mehr genau, wie sich die offizielle Bezeichnung, aber es war im Grunde, also die Idee war Napola. Die okay. Parteiführung, also es war eine reine Parteiführung, die wir da hatten, die Schulleitung. Meine Eltern hatten, die dann inzwischen auch in Holzminden waren, haben noch versucht, mich von der Schule abzuschulen und in die örtliche Schule, weil die Familie inzwischen vorhanden war, umzuschulen. Das wurde aber nicht genehmigt.
Oh, das ist ja spannend. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wandsbek, diese Bombenangriffe, das ist ja für uns unvorstellbar heute. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also Wandsbek ist verhältnismäßig verschont geblieben. Bei uns in der Straße sind allerdings also gegenüber zwei Häuser ausgebrannt. Ich persönlich Ja, wie habe ich sie wahrgenommen? Vielleicht muss ich dazu sagen, ich war also ja damals gerade 10 Jahre, 11 Jahre geworden beim Jungvolk, also ich war ja frischer Pimpf und wir wurden nach den Angriffen in den ersten Tagen eingesetzt zu Hilfsarbeiten. Also das waren wir immer, ich sag mal, relativ kleine Kinder ja noch, 10, 11, 12-Jährige. Und wir durften also dann, wurden mit eingesetzt, Leute aus den Kellern rauszuholen, weil wir ja kleine Leute irgendwo schneller reinkamen in die Keller.
Das heißt, Sie haben also auch Tote dann da rausgeborgen?
Um ehrlich zu sein, ich kann mich an Details nicht mehr erinnern. Das ist doch, in dem Alter macht man irgendwelche Sachen und reflektiert sie eigentlich weniger.
Träumt man davon noch oder ist das noch was,
nein,
was Sie verfolgen?
Nein, nein. Es ist für mich, also diese ganzen Kriegsjahre oder die Luftangriffe auf Hamburg, die Luftangriffe auf Hamburg 43 hier miterlebt. Sie sind für mich ein Ereignis, was ich aber im Grunde nicht verarbeitet habe. Es ist ganz kurios. Für mich heutzutage in Verbindung mit den Luftangriffen denke ich immer an das Gedicht. Es war, als ob der Himmel die Erde sanft geküsst. Also diese Absurdität, die man mit diesem Ereignis verbindet, das ist irreal und irgendwie nicht nachvollziehbar. Okay. Klar, Feuer, Flamme, das hat man erlebt, aber es ist irgendwie an mir wenigstens vorbeigezogen.
Ich fand den Hinweis auf das Gedicht Mondnacht von Josef von Eichendorff aus dem Jahr 1837 extrem faszinierend. Dieser Text gehört zu meinen absoluten Lieblingsgedichten und ich will euch dieses wundervolle Gedicht nicht vorenthalten. Josef von Eichendorff, Mondnacht. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Wie in fast allen romantischen Gedichten geht es auch hier um die unerfüllbare Sehnsucht. Das lyrische Ich beobachtet diese Mondnacht. Der Konjunktiv 2, also der Irreales, ist beherrschend. Es sieht aus, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Und in der letzten Strophe wird die Sehnsucht des lyrischen Ichs überdeutlich. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Es ist die Sehnsucht nach der Entgrenzung, am Ende die Sehnsucht nach Ruhe und auch nach dem Tod. Ich glaube, wenn ich in Zukunft dieses Gedicht unterrichte, werde ich auch immer an den Zweiten Weltkrieg denken müssen. Ich habe Herrn Puttfarken gefragt, wie eigentlich die Erziehung in diesem Internat ablief.
Also zu Anfang war es, wie gesagt, ein freier Träger. Das war diese typischen Heimschulen gewesen. In dem Moment, wo wir von der Partei übernommen worden war die Zielrichtung der Ausbildung, will ich nicht sagen, der Erziehung. Ihr seid die Elite des zukünftigen Deutschlands. Und welcher, ich sag mal, 10-, 12-, 13-jähriger Junge will nicht zu irgendeiner Elite gehören, sei es Fußballmannschaft oder wo auch immer. Wir wurden also da doch sehr ideologisch vereinnahmt, was wir natürlich nicht gemerkt haben in dem Alter. Da merkt man das nicht. Das war ja also die Jahre 44, also Krieg gegen Kriegsende. Die bevorstehende Niederlage wurde uns als taktisches Manöver des Reiches dargestellt. Dadurch, dass also selbst ich die Familie im Ort hatte, kam relativ selten zu meiner Familie. Es wurde selten genehmigt. Wir hatten also keine Möglichkeit, um das, was uns erzählt wird, irgendwie gegenzuchecken. Ein Faktencheck in dem Sinne, wie wir heute zutage sagen würden, war für uns nicht möglich. Wir hatten auch keine Veranlassung dazu, nicht? Und also es war schon eine im Nachhinein ideologisch sehr starke Beeinflussung. Ich habe erst ganz viel später im Laufe des Lebens gemerkt, wie leicht es ist, junge Leute zu manipulieren. Das ist mir so gegangen und ohne, dass wir es gemerkt haben und auch irgendwelchen das Gefühl hatten, wir würden manipuliert, sondern es war für uns eine eine mehr oder weniger eine Auszeichnung, was wir da erlebt.
Der 8. Mai 1945, können Sie sich an den Tag genau erinnern?
Also da war ich, auf dem Internat waren Osterferien zu der Zeit. Wir sind also von den Amerikanern, es war ja noch Kriegszeiten an der Weser, wir sind von den Amerikanern besetzt worden. Es war so, dass also während der Osterferien ich bei meinen Eltern da in Holzminden war. Das Haus, in dem wir wohnten, untergebracht waren, wurde durch Luftangriffe im Rahmen der Kriegseinsatzes weitgehend zerstört und unbewohnbar. Und mein Vater, der beruflich da war, hatte versucht, uns als Notunterkünfte auf dem Landschulheim unterzubringen, wo ja Ferien waren. Das wurde aber aus welchen Gründen auch immer, es war auch nie erkennbar, wurde abgelehnt. Und das war für mich eigentlich so der entscheidende Moment. Uns als Jungs wurde gelehrt, die Volksgemeinschaft und einer für den anderen. Und in einer Notsituation, wo meine Familie ohne Wohnung war, war es also nicht möglich, in einem Internat, wo Ferien waren, auch nur vorübergehend unterzukommen. Das war also für mich eigentlich die große Enttäuschung. All das, was man uns gelehrt hatte oder was man uns vorerlebt hatte, stellte sich heraus, war nicht so. Und es war noch so, dass also während der Ferien, das war ja immerhin Ende des Krieges, von den Schülern auf dem Internat nicht alle die wenigsten nach Hause kamen. Es waren also viele noch vor Ort. Und wir hatten das zweifelhafte Vergnügen, im Jahre 1944 irgendwann als Volkssturm ausgebildet zu werden. Als 12-Jährige, muss man dazu sagen. Also ich habe zwar nur rein theoretisch, aber wusste ich mit einer Handgranate, einem Maschinengewehr und einer Panzerfaust umzugehen. Als 12-Jähriger, waren immer nur Attrappen, aber immerhin, also wir haben es gelernt. Und es war tatsächlich so, dass einer der Parteilehrkräfte auf dem Internat, als die Front näher kam, die dort vorhandenen Jungs, die ja alle so maximal 14 waren, dann die Älteren waren zum Schanzen an der vorher schon abgezogen, uns zusammen und sammelte und eine Gruppe, ich würde sagen, wir waren 15 bis 20 Leute, maximal Jungs, uns zusammensammelte und uns den zurückkehrenden deutschen Soldaten, irgendeinen Kompanieführer oder wem auch immer, als Volkssturm angeboten hatte. Der allerdings Gott sei Dank ganz vernünftig war und ich erinnere, dass er ja sinngemäß gesagt hat, das ist hier keine Geburtstagsfeier, sondern es ist bitterer Ernst und in 10 Minuten will ich von euch niemanden mehr hier sehen. Und unser verehrte Lehrkraft verschwand und ließ uns 15, 20 Jungs da stehen. Wir waren plötzlich alleine und sind dann irgendwie wieder nach Hause getrottet. Anders kann ich es nicht sagen.
Ich weiß nicht, ist vielleicht wahrscheinlich eine schwierige Frage. Was wäre passiert, wenn das nationalsozialistische Regime gewonnen hätte? Sie waren jetzt in so einer Eliteschule. Denken Sie darüber auch manchmal nach? Was wäre gewesen, wenn? Und so?
Ich denke natürlich nach, aber die Frage kann ich nicht beantworten, weil man ja nun im Laufe des Lebens etwas älter wird und normalerweise etwas kritischer seine Umgebung betrachtet. Wie das dann geworden wäre, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann es also immer nur sagen, als damals 12-, 13-Jähriger hat man das nicht reflektiert, was um einen herum geschah.
Ist es für Sie ein Tag der Befreiung, der 8. Mai?
Das kann ich so nicht beantworten. Es ist ein Tag, wo alles vorbei war. Ob das eine Niederlage oder sonst was ist, es war Ruhe. Wir haben immerhin also die kämpfende Front erlebt. Das heißt also, wir haben ein paar Tage unter Artilleriebeschuss gelegen. Und als an irgendeinem Tag dann morgens die amerikanischen Panzer durch die Straßen rollte, war für uns nur, Gott sei Dank ist zu Ende. Reflektiert hat man das damals noch nicht. Oder ich wenigstens nicht.
Aus heutiger Perspektive, auch angesichts der Weltpolitik, wie blicken Sie darauf irgendwie?
Also ich möchte allen Jugendlichen das ersparen, was wir als Jugendliche erlebt hatten, oft ohne es zu reflektieren. Aber rückwirkend, die Zeit, davon möchte ich sich schon bewahren.
Also der Frieden ist eigentlich unbezahlbar.
Der Frieden ist unbezahlbar. Also und gerade also meine Generation, ich bin jetzt immerhin 93, meine Generation hat Krieg erlebt und weiß, was das bedeutet. Und weiß auch, wie Jugendliche sich dabei fühlen können. Und das, glaube ich, ist eine Situation, die man den heutigen Jugendlichen doch gerne ersparen möchte.
Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Herrn Puttfagen für das spannende Gespräch bedanken und auch beim Hamburger Schulmuseum in Person von Frau Urbanski, die mir den Kontakt zu Herrn Puttfarken vermittelte. Übrigens, das Schulmuseum Hamburg ist immer einen Besuch wert. Ihr findet es in der Seilerstraße 42 und es hat Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet.